Jetzt hol doch endlich mal die Lichterketten raus. Stell doch endlich Kerzen auf oder den Schwibbogen, den du irgendwann mal aus dem Erzgebirge mitgebracht hast und der da in der Kiste vor sich hin schlummert. Los, packt sie aus, die Krippe mit ihren Figuren. Häng Sterne auf und der Adventskranz sollte jetzt auch endlich mal fertig sein. Also heute müsste auf jeden Fall fertig sein. Es ist Zeit, die Adventsdeko fertig zu machen. Brätlebacke gehört auch dazu. Also ab in die Küche und mach eine Backstube draus. Lass es duften im Haus. Tee mit Zimt hat jetzt Saison. Orangen und Clementinen muss man immer da haben. Lebkuchen muss man auch im Haus haben. Glühwein und Punsch sollte man parat haben. Und der Adventskalender, den solltest du unbedingt heute noch fertig machen, ja? Weil morgen geht's los. Also muss er heute noch fertig werden. Den Christbaumständer könntest du eigentlich auch schon mal wieder aus dem Keller oder von der Bühne wiederholen. Braucht man bald übrigens auch wieder. Ach ja, und dann kommt ja noch die ganze Sache mit den Geschenken. Und wer besucht wen und wo und wann, das muss man alles organisieren. Also auf geht's. Plane, organisiere, denk voraus, vergiss ja nichts. Ach ja, und genieß diese Zeit bitte auch. Sei zwischendurch auf jeden Fall gefälligst auch mal noch irgendwie besinnlich. Es ist ja Advent. Adventszeit ist ja eine Vorbereitungszeit für das Fest. Da gibt's viel zu tun natürlich, wenn man was vorbereiten muss. Und für Weihnachten gibt's offensichtlich ganz besonders viel zu tun, wenn man sich auf dieses Fest vorbereitet. Wir machen uns fertig, wir machen uns bereit für das Fest, indem wir uns daran erinnern, dass Gott auf diese Welt gekommen ist. Und natürlich, das ist so bedeutend, dieser Anlass, das darf man schon auch spüren, dass es ein besonderes Fest ist. Das darf auch besondere Vorbereitungen haben. Das darf auch atmosphärisch eine besondere Zeit sein, wenn man auf Weihnachten zugeht. Dass sich das auch schön anfühlt, weil es ist ja ein besonderes Fest, auf das wir zugehen. Und manche von den Bräuchen, was wir da so auf unserer To-Do-Liste zum Advent stehen haben, haben wir durchaus auch mit Weihnachten zu tun. Also wenn wir Lichter aufhängen, dann kann man ja durchaus sagen, wir feiern ja Weihnachten, dass das Licht Gottes in die Welt kommt. Ja, dann kann man das doch auch sichtbar machen. Dann hängen wir eben Lichter auf, dass es in der dunklen Zeit eben auch sichtbar wird in unseren Dörfern. Muss man halt auch tun, aber das hat ja durchaus mit dem Inhalt zu tun. Oder dass wir uns Zeit nehmen füreinander, dass man an andere denkt, vielleicht mal einen Punsch ausschenkt oder Lebkuchen verschenkt oder Brätle weitergibt. Auch das hat ja mit dem zu tun, dass wir anderen das weitergeben wollen, was an Weihnachten passiert. Oder dass man Geborgenheit fühlt, dass man was wie Wärme spüren kann in dieser Adventszeit, darf man ja durchaus auch aus der Weihnachtsbotschaft raus hören und so weiter. Deshalb hat jeder so seine Liste, seine To-Do-Liste für den Advent. Ich weiß nicht, klingt eure so ähnlich wie das, was ich da gerade aufgezählt habe? Oder habt ihr noch andere Sachen drauf auf eurer Liste? Nee, habt ihr gar keine oder was? Manche haben keine offensichtlich. Für wen klingt dies, wenn ich so solche Forderungen da stelle, was man alles noch tun muss, für wen klingt es so wie die Stimme des Gewissens, das so ein bisschen da hinten im Kopf so sich da bemerkbar macht? Ah, ein paar melden sich, geben es zu, ja, gell, man sollte noch das und das müsste man noch organisiert kriegen. Für wen klingt diese Stimme ein bisschen mehr wie die Stimme von dem, der Chef im Haushalt ist und der einem halt sagt, tu dies und tu das und das ist deine Aufgabe? Jetzt meldet sich keiner. Ah, ihr traut euch nicht. Naja. Das nehme ich euch nicht ab. Ich glaube, das hört ihr ab und zu schon mal, dass man auch die Aufgaben weitergibt, was man zu tun hat. Vielleicht klingt es auch wie eine Stimme, die wir gleich hören, nämlich in unserem Predigtext. Da klingt es nämlich ganz ähnlich. Da gibt es auch einen, der uns eine Aufforderung mitgibt für diese Adventszeit. Die Aufforderung klingt allerdings ein bisschen anders, wie das, was wir auf unseren To-Do-Listen stehen haben. In Lukas 3, das ist unser Predigtext heute, steht folgender Satz. Lasst euch taufen und ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. Das sagt Johannes, der Sohn von Zacharias und Elisabeth. Das ruft er in die Wüste. Dort ist im Grunde auch Advent. Dort bereitet man sich auch vor auf das Kommen des Herrn. Ist allerdings ein bisschen anders Advent wie bei uns. Also heißer auf jeden Fall mal, trockener auf jeden Fall. Und in dem, was der Johannes da sagt, vielleicht auch ein bisschen grundsätzlicher. Also seine Aufforderung klingt ja schon ganz schön generell. Lasst euch taufen, ändert euer Leben. Das ist ja eine große Aufforderung. Ne? Das ist ja nicht was, was man jedes Jahr neu macht. Das ist nicht so was, was man ritualisiert und was dann immer wieder kommt, wie die Weihnachtsdeko und der Christbaumständer und die Brätler und so weiter. Sondern das ist ja wirklich was Grundlegendes fürs Leben, zu was er uns auffordert. Er ruft zur Umkehr auf, er ruft zur Buße auf. Er fordert eine Lebenswende. Es ging jetzt bei ihm ja auch nicht darum, ein Fest vorzubereiten, das jedes Jahr kommt, so wie bei uns. Er feiert nicht ein Kind, das in die Welt kommt und den Geburtstag, den wir für das Kind feiern, aber er bereitet sich auf den gleichen vor, auf den wir uns vorbereiten, nämlich Jesus Christus. Das ist das, was gemeinsam ist. Deshalb ist dort im Grunde auch sowas wie Advent, weil es dort auch um die Ankunft Jesu geht. Auch wenn es ganz anders aussieht, wie es heute in unserem Advent ist. Lukas beschreibt das in seinem Evangelium, was der Johannes ruft: Lasst euch taufen, ändert euer Leben, Gott will euch die Schuld vergeben. Und dann erinnert er sich dran an einen Vers aus dem Alten Testament, an einen von diesen Versen, die wir gerade gehört haben. Die hat Johannes nicht gesagt, aber der Lukas fügt sie in seinem Evangelium an dieser Stelle ein, um uns einen Hinweis zu geben. Es geht nämlich im Lukas 3 nach dieser Stelle so weiter. Da zitiert der Lukas den Vers aus Jesaja 40, Vers 3, das ist dieser hier, wo es heißt: Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Gerade haben wir es in einer anderen Übersetzung gehört, aber der Inhalt war der gleiche. Und dann kommt die ganze Ausführung mit dem Weg ebnen. Er fügt das Wort ein an dieser Stelle, wo Johannes diese Bußforderung in die Wüste ruft. Der Lukas will uns damit was sagen. Ist ja kein Zufall, dass er da auf diese Stelle kommt und dass er diese Stelle an diesem Evangelium einbaut. Er will uns darauf hinweisen, was der Jesaja da gesagt hat. Da wird ja auch das Kommen des Herrn angekündigt. Da soll man sich auch vorbereiten auf das, dass, wenn Gott kommt. Und er kommt sogar in der Wüste. Er kommt dort, wo nichts blüht, wo nichts lebt, wo man vielleicht auch gar nichts erwartet. Dort sollen die Hügel abgetragen werden, dort soll der Weg geebnet werden, dass Jesus kommt, dass der Herr kommen kann. Er sagt es, der Jesaja sagt es zu dem Volk Israel, und zwar zu denen, die nach Babylon verschleppt worden sind. Also er sagt es zu denen, die zwischen dem, wo sie sind, und Jerusalem, wo der Tempel war, wo sie Gott begegnet sind, da liegt tatsächlich eine große Wüste dazwischen. Und sie fühlen sich auch so, wie wenn da eine große Distanz zwischen dem ist, wo sie jetzt sind, und dem, wo sie eigentlich waren. Der Tempel ist zerstört, man kann Gott nicht mehr direkt begegnen, man hat keinen Ort mehr, wo man hingehen kann. Das ist für das Volk Israel damals schlimm gewesen. Und so sitzen sie jetzt in Babylon, weit weg von allem und auch weit weg von Gott, gefühlt zumindest. Und denen sagt jetzt Jesaja an dieser Stelle: In der Wüste bahnt dem Herrn den Weg, dass er kommen kann, dass er zu euch kommen kann. Das heißt ja schon was, wenn Jesaja sagt, in dieser Wüste, dort wird der Weg gebahnt, dort geht's los mit dem Kommen des Herrn. Und genau in so einer Wüste steht einige hundert Jahre später der Johannes und ruft mit seiner Stimme das aus. Nicht das wörtlich, aber der Lukas erinnert sich daran. Und es ist jetzt eben interessant, dass der Lukas diese Verbindung herstellt. Im Matthäusevangelium ist übrigens genau das Gleiche. Allerdings machen sie beide eine ganz kleine Änderung bei ihrem Zitat. Das, was oben gelb ist, in Jesaja wird ein ganz klein bisschen geändert, nämlich da wird ein Satzzeichen an eine andere Stelle gestellt, der Doppelpunkt. Und dann hört es sich auf einmal ein bisschen anders an. Da steht nämlich im Lukas 3 dieses Zitat von Jesaja 40, aber nicht: Es ruft eine Stimme, Doppelpunkt, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, sondern jetzt heißt auf einmal: Es ruft eine Stimme in der Wüste. Das ist jetzt die Stimme von Johannes. Bei Jesaja war es die Stimme Gottes, die gerufen hat: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Jetzt, wo der Lukas es zitiert, sagt er so: Es ruft eine Stimme in der Wüste, also der Johannes, bereitet dem Herrn den Weg, macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße und alles, was dann weiterkommt. Eine kleine Änderung. Aber er sieht eben in diesem in der Wüste, dass der Johannes das jetzt ist, der da in der Wüste dies mit seiner Stimme ausruft. Und der Johannes sagt gar nicht wörtlich, macht dem Herrn den Weg eben oder bereitet dem Herrn den Weg. Das hat er gar nicht gesagt. Er hat ja gesagt: Tut Buße, ändert euer Leben, lasst euch taufen, Gott will euch die Schuld vergeben. Das hat er gesagt. Interessant, dass der Lukas dann, dass für ihn klar ist, dieser Bußaufruf vom Johannes in der Wüste ist im Grunde genau das, was Jesaja da ankündigt. In der Wüste geht es darum, den Herrn den Weg zu bereiten. Hier fängt die Vorbereitung für das Kommen Jesu an. Deshalb hängt es auch miteinander zusammen. Deshalb ist das, was der Johannes in der Wüste macht und auch sein Bußaufruf, ist ein Vorbereiten auf das Kommen des, auf den Kommen des Herrn. Auf das Kommen des Herrn. Sagt er nicht so explizit, aber durch das Zitat macht er das deutlich. Liebe Gemeinde, unsere Adventszeit ist eine Zeit der Vorbereitung. Und es ist gut, dass wir diese Zeit der Vorbereitung haben, dass wir diese Wochen vor Weihnachten feiern dürfen und uns auch ganz bewusst nehmen dürfen, um uns vorzubereiten, dass wir nicht ins Weihnachtsfest einfach so reinstolpern, sondern dass wir wirklich diese Zeit davor ganz bewusst als Vorbereitungszeit haben. Ich will uns heute nur eine Frage mitgeben für diese Adventszeit. Eigentlich sind es zwei Fragen, aber letztlich ist es eigentlich eine. Nämlich, bereiten wir eigentlich in dieser Zeit uns vor, indem wir uns auf das Fest einstimmen? Also geht es darum, dass ich mich bereit mache und dass ich gefühlsmäßig darauf eingestimmt bin und dass ich da was davon, dass ich mich in die Stimmung versetze, die zu Weihnachten gehört. Geht es darum, mich vorzubereiten? Oder geht es darum, dass wir dem Herrn den Weg bereiten? Dass Vorbereitung heißt, ihm was vorzubereiten. Vielleicht merkt ihr einen kleinen Unterschied. Ja? Man kann sich vorbereiten auf dieses Fest und man kann aber auch ihm den Weg vorbereiten, dass er ankommen kann. Und auch wenn sich das jetzt ein bisschen so anhört, wie wenn es Alternativen wären, ich meine das gar nicht so, dass eins das andere ausschließt oder dass eins besser wäre oder richtiger wäre als das andere. Es geht durchaus auch beides. Wir können auch mit dem, was wir an Bräuchen haben, was für uns dazugehört zum Advent, können wir durchaus auch Jesus den Weg bereiten, dass er ankommen kann. Solange es nicht nur Bräuche sind. Solange wir es nicht nur machen, um uns ein gutes Gefühl zu geben. Ich glaube, wenn wir Advent so feiern, dass wir nur uns vorbereiten, dann ist das schön und gut und dann fühlt sich das wunderbar an, aber es ist eigentlich zu wenig. Sondern schöner wäre es, wenn wir im Advent uns vorbereiten, aber auch gleichzeitig dem Herrn den Weg bereiten. Und das kann man durchaus tun mit den Dingen, die wir gewohnt sind. Also, wenn man zum Beispiel sagt, ich nehme mir Zeit, um in dieser Zeit ist mir das Spenden oder an das, dass ich an Bedürftige denke, wichtiger. Das fühlt sich einfach richtig an in dieser Zeit. Gehört dazu zum Advent. Dann bereitet man damit durchaus auch dem Herrn den Weg, indem man selber Großzügigkeit lebt, indem man ein weites Herz hat. So zum Beispiel. Das kann ein Brauch sein, aber da geht es nicht nur darum, dass ich mich selber gut fühle oder mein Gewissen beruhige, sondern da geht es dann auch darum, dass ich dem Herrn den Weg bereite, dass er zu mir kommen kann. Oder wenn wir eben Atmosphäre schaffen, dass man sich wohlfühlt, dass man Wärme spürt und Licht sieht, dann kann man sagen, das hat natürlich nur ein dass mir die Stimmung bringen soll für den Advent. Kann ich mich vorbereiten, mir die Wohlfühlatmosphäre schaffen, ist alles gut. Aber man kann mit dem Gleichen auch dem Herrn den Weg vorbereiten, wenn man sich bewusst macht, er ist das Licht, das in meine Dunkelheit kommt. Er ist der, in dem ich mich wohlfühlen kann. Und dann bereite ich mich, wenn ich das so sehe, auf den Herrn vor, dann bereite ich ihm den Weg. Das ist mein einziger Punkt heute. Nehmt es mal in eure Adventszeit mit und in all die Sachen, die bei euch auf eurer To-Do-Liste stehen oder wenn ihr keine habt, in das, was ihr so macht im Advent, überlegt mal, ist das eine Vorbereitung nur für euch oder ist eine Vorbereitung auch für den Herrn, dass er kommen kann. Jesaja sagt, bereitet dem Herrn den Weg in der Wüste, macht die Unebenheiten gerade, füllt die Täler auf und so weiter. Da muss man Dinge auch beseitigen, die da irgendwie im Weg stehen. Deshalb ist der Advent auch eine Bußzeit. Wir hängen das lila Paramend auf, das uns daran erinnert an die Bußzeiten, die wir im Jahr haben. Und die Adventszeit soll gerade als Vorbereitungszeit auch eine Bußzeit sein. Und da ist jetzt wieder diese Verbindung wichtig. Sie ist dann Bußzeit als Vorbereitung auf Weihnachten, wenn wir auf das hören, was Johannes sagt. Tut Buße, ändert euer Leben. Lasst euch taufen, wenn ihr es noch nicht seid. Oder eben auch, macht euch bewusst, dass Gott euch vergeben will. Wenn wir das mit reinnehmen in die Adventszeit, dann wird es eine Bußzeit für uns. Dann wird es eine Zeit, die für unser ganzes Leben entscheidend wird, weil sie uns wieder neu auf Christus ausrichtet. Und auch das kann man tun mit den Adventsbräuchen. Ja, wenn ich sage, ich habe Geld, das ich spenden kann, dann kann ich dadurch auch Buße tun und sagen, ja, ich brauche vielleicht nicht alles. Oder vielleicht lasse ich manches auch bleiben, was nicht gut war das Jahr über und versuche in der Adventszeit solche Unebenheiten aus meinem Leben zu befreien. Nehmt es mal mit in eure Adventszeit. Lasst die Vorbereitung für Weihnachten ein Weg bereiten für den Herrn sein. Das ist das, was uns der Lukas klar machen will mit diesem Einschub von Jesaja 40. Das ist das, was er in diesem Rufen von Johannes in der Wüste hört, dass es eine Vorbereitung wird, dieser Bußruf. Interessanterweise stehen da ja Leute in der Wüste, die den Johannes das Rufen hören. Und ich lasse die paar Verse aus, wo er ziemlich hart auch die angeht und wo er die ziemlich hart auch zur Buße ruft. Ich mache da weiter, wo sie ihn fragen, ja sag mal, was soll denn das jetzt für uns bedeuten? was soll man denn jetzt genau machen? Das fragt man nämlich den Johannes in der Wüste. Wie bereiten wir uns denn jetzt auf dieses Kommen des Herrn vor? Was heißt das für uns denn? Da fragen sie ihn, so steht es wörtlich da in Lukas 3, was sollen wir denn tun? Und Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, der soll eins dem geben, der keines hat. Wer etwas zu essen hat, soll auf die gleiche Weise handeln. Also man soll von dem, wo man zu viel hat oder genug hat oder mehr als genug, auch dem was abgeben, der bedürftig ist. Ich glaube, das ist für uns heute verständlich, dass auch wir was abgeben können, wenn wir im Wohlstand leben. Das merkt man im Advent vielleicht nochmal ganz besonders oder spürt es nochmal mehr. Aber auch das ist schon Buße. Also ist ja interessant, dass der Johannes an dieser Stelle jetzt keine unerfüllbar große Forderung stellt, obwohl er vorher gesagt hat, ändert euer Leben und es klingt so groß und entscheidend. Aber hier sagt er dann, wo es konkret wird, gib dem ab, dem du was abgeben kannst, von dem, was du genug hast. Das ist gar nicht so schwer, ist gar nicht so groß, dieses Buße-Tun. Das kann was ganz Normales, was ganz Kleines, was sein, was man vielleicht sonst auch tun würde. Dann wird es noch ein bisschen spezieller, weil jetzt kommen nur einzelne Gruppen, die fragen den Johannes nochmal spezieller, nämlich zum Beispiel die Zolleinnehmer, die da kommen und sich taufen lassen, fragen ihn, Lehrer, was sollen wir tun? So als ob das für sie, was vorher gesagt war, noch gar nicht gegolten hätte, dass sie was von ihrem Überfluss abgeben sollten, aber vielleicht wollen sie einfach nur noch eine spezielle Aufforderung, was für sie jetzt eben das sein soll, wie sie Buße tun sollen. Da antwortet Johannes das, verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Auch das ist nichts Schwieriges. Buße tun, indem man einfach nur das tut, was man tun soll und aber nicht mehr verlangt, wenn man es könnte. Die anderen nicht ausnutzen. Das ist schon Buße tun für die Zöllner. Reicht schon. Danach kommen die Soldaten, die fragen ihn, und was sollen wir tun? Und Johannes antwortet, misshandelt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Zoll zufrieden. Ist jetzt auch keine schwierige Forderung. Ja? Misshandeln niemanden. Klar, Soldaten könnten das vielleicht tun und es war damals bestimmt an der Tagesordnung, dass man das auch ausnutzt, die Macht, die man da hat. Aber Johannes sagt einfach nur, Buße tun heißt, misshandle niemand. Tu das, was du tun sollst. Denk an den anderen. Jetzt könnten wir uns in diese Reihe stellen und den Johannes auch fragen, ja, und was heißt es denn für uns? Was sollen denn wir tun? Was heißt es denn für mich? Wie soll denn ich Buße tun? Wie soll ich mich vorbereiten auf das Kommen des Herrn? Was heißt es denn konkret? Wahrscheinlich wird uns der Johannes keine pauschale Antwort geben, so wie er damals auch keine für alle gültige Antwort gegeben hat, sondern eine individuelle, die zu uns passt. Aber wenn du eine für dich hören möchtest, die in diese Reihe passt tatsächlich, dann können wir mal gucken, was diese drei Aufforderungen verbindet. Und dann merken wir, es geht bei allen drei Aufforderungen, bei der an die Allgemeinheit, bei der an die Zöllner, bei der an die Soldaten, es geht immer darum, dass man den anderen im Blick hat, mit seinem Bedürfnis, mit dem, dass man eben mit den anderen gut umgeht. Vielleicht würde Johannes uns auch sagen, nimm den Nächsten in den Blick, nimm das Miteinander in den Blick, bleib nicht nur bei dir selber. Das wird zumindest gut in diese Reihe reinpassen. Womöglich kriegen wir es sogar hin, dass diese Adventszeit eine Vorbereitungszeit wird, in der wir im Miteinander, gerade in dem, dass wir auch einander in den Blick nehmen, Jesus den Weg bereiten. In unsere Zeit, in unser Leben, in unser Miteinander. Vielleicht brauchen wir das gerade auch wieder ganz besonders, dass nicht jeder nur für sich Advent feiert und Weihnachten feiert, sondern dass wir im Blick auf den Nächsten Jesus Christus den Weg bereit machen. Vielleicht können wir das für uns mal so mitnehmen, in Anlehnung an das, was Johannes gesagt hat. Ich hoffe jedenfalls, dass wir in der Vorbereitung aufs Weihnachtsfest Dinge entdecken, womöglich ganz gewohnte Dinge und selbstverständliche, die uns mit diesem Blick auch als Wegbereitung für den Messias bewusst werden. Und dass wir das ganz bewusst auch so machen im Advent. Nicht nur fürs eigene Gefühl, nicht nur weil es Gewohnheit ist, sondern weil wir damit auch Christus den Weg bereiten können. Jetzt kannst du deine persönliche To-Do-Liste mal durchgehen, was das für die einzelnen Punkte heißt, wo du damit dem Christus den Weg bereiten kannst, damit nicht nur das Fest perfekt wird, sondern damit er auch einziehen kann. Und ein letzter Gedanke zum Schluss. Vielleicht fällt dieser erste Advent für dich persönlich ja auch in eine Art Wüstenzeit. Vielleicht geht es dir ein bisschen wie dem Volk Israel damals, dass man sich von Gott irgendwie fern fühlt oder irgendwie noch nicht so richtig nahe. Dann hör doch die Worte von Johannes auch für dich und deine Zeit jetzt, dass er sagt, der Herr will dir deine Schuld vergeben. Er will dir nahe sein. Er sucht dich. Er bahnt den Weg in der Wüste zu dir. Das gilt nämlich auch in den Zeiten, wo wir vielleicht gar nicht so viel spüren von Gott und wo wir uns gar nicht ihm so nahe fühlen, wo es eine Wüstenzeit in unserem Leben gibt. Da beginnt das Wegbereiten für das Kommen des Herrn. Wir feiern heute nicht in einer Wüste Advent, sondern in einer Kirche. Wir feiern heute auch keine Taufe wie beim Johannes, aber wir feiern das Abendmahl. Und das Abendmahl ist was Tolles, weil wenn wir das feiern, dann bekommen wir exakt das zugesprochen, was der Johannes damals in der Wüste gesagt hat, dass Gott uns vergeben will. Das ist der Zuspruch, der uns im Abendmahl erreicht und den wir mitnehmen dürfen. Das dürfen wir spüren und das dürfen wir schmecken. Und dann dürfen wir uns daran erinnern, dass uns auch die Taufe und unser Glaube in geistliche Wüstenzeiten trägt. Dass Gott uns da aufsucht, auch da, wo wir uns vielleicht fern fühlen. Das kann man gerade mit dem Feiern des Abendmahls ganz bewusst machen und sich so vorbereiten, dass Gott kommen kann in das, wo du gerade stehst. Abendmahl ist genau richtig am ersten Advent, weil Abendmahl ist Vorbereitung auf Weihnachten, auf das Kommen des Herrn. Abendmahl ist Ausrichten auf Christus. Abendmahl ist Buße tun. Abendmahl heißt aus seinem Zuspruch leben. Und deshalb passt Abendmahl wunderbar in diese Adventszeit. Amen.